Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Tobias Ullmeier, guten Abend. Das Topspiel an diesem 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga fand schon heute Abend statt. Der fünfte der Tabelle gegen den dritten. Union Berlin gegen Bayer Leverkusen mit übrigens einem frisch gebackenen Sportler des Jahres. Diese Ehre ist nämlich gestern Leverkusens Torhüter Lukas Radetzky zuteil geworden in seiner finnischen Heimat. Heute hatte er aber nichts zu feiern. Jakob Rüger.
Die Unioner gewinnen mit 1:0 das Freitagabendspiel gegen Bayer Leverkusen und das unter dem Strich sogar noch verdient. In der ersten Halbzeit Leverkusen die durchaus bessere Mannschaft mit guten Chancen, aber es blieb beim 0:0 zur Pause. Im zweiten Durchgang dann Union deutlich verbessert. Hinten weiterhin stabil, aber nach vorne setzten sie die Nadelstiche. In der 50. Minute hatte Cedric Teuchert die Riesenchance. Er scheiterte freistehend noch am Pfosten. Aber in der 88. Minute dann ein richtig starker Konter des ersten FC Union. Ingwertsen mit dem Steilpass auf Teuchert, der lief aufs Tor zu, ließ Radetzky keine Chance und traf zum 1:0. Leverkusen versuchte wütend nochmal was auf die Reihe zu bringen, nochmal eine Chance sich zu erarbeiten, allein es nutzte nichts mehr.
Zweitliga-Ergebnisse vom Abend. Fürth gegen Paderborn 1:1 und Würzburg gegen Braunschweig 0:0. Viele Beobachter waren davon ausgegangen, den heutigen Tag würde nur einer der beiden DFB-Funktionäre überstehen, Präsident Fritz Keller oder Generalsekretär Friedrich Curtius. Zu tief schien der Graben zwischen den beiden, eine weitere Zusammenarbeit unmöglich. Aber auf der Präsidiumssitzung in Frankfurt ist es dann doch nicht oder noch nicht zum erwarteten Showdown gekommen. Tim Brockmeier.
Die Pressemitteilung ist so kurz wie banal. Nach intensiver Aussprache werden wir letztmalig einen Versuch unternehmen, Regeln für eine künftige gemeinsame Zusammenarbeit festzulegen, lassen Curtius und Keller darin verlauten. 7 Stunden dauerte die außerordentliche Präsidiumssitzung, die von vielen als Showdown tituliert wurde, im DFB-internen Machtkampf, der seit Wochen erbittert zwischen dem ehrenamtlichen Chef, Präsident Fritz Keller, und dem hauptamtlichen Chef, Generalsekretär Friedrich Curtius, herrscht. Ob hinter dem Statement die wirkliche Absicht steckt, eine gemeinsame Linie zu finden oder nur der Versuch, Zeit zu gewinnen, mit der dem einen oder dem anderen ein gesichtswahrender Abgang ermöglicht wird, ist offen. Nach Wochen der Fehde, gespickt mit gegenseitigen öffentlichen Vorwürfen und Indiskretionen, scheint eine tatsächliche gemeinsame Zusammenarbeit in der Praxis kaum vorstellbar.
Nun läuft sie tatsächlich, die Weltmeisterschaft im Handball in Ägypten, trotz der Pandemie, trotz zahlreicher Absagen, trotz einiger Corona-Fälle bei Spielern anderer Mannschaften. Am Abend hat das DHB-Team mit 43:14 gegen Uruguay einen erfolgreichen Auftakt genommen. Daniel Neuhaus.
Die DHB-Auswahl führte früh deutlich und interpretierte die Partie schon in der ersten Halbzeit als Test unter Wettkampfbedingungen. Allerdings fehlte teilweise die letzte Fokussierung, zum Ärger des Bundestrainers, der in den Auszeiten mehr Konzentration einfordern musste.
Ich war natürlich schon insgesamt trotzdem relativ unzufrieden, wenn man bei 11 Toren schon 10 Fehlwürfe hat. Das ist, auch wenn der junge Torhüter gut gehalten hat, das darf uns das nicht so passieren.
Alfred Gislason sah immer wieder Phasen, in denen seine Spieler zu unplatziert warfen und so Uruguays Keeper zu einigen Paraden verhalfen. In der Abwehr lief es besser. Deutschlands Torwart Johannes Bitter war insgesamt zufrieden mit dem ersten WM-Auftritt.
Also gut gefallen hat mir auf jeden Fall, dass wir in der zweiten Halbzeit schönen Handball gespielt haben, dass wir auch ein bisschen mutiger, frecher waren. In der ersten Halbzeit waren wir doch ein bisschen gehemmt, haben auch ein paar viele Bälle verworfen. Aber ich glaube, insgesamt haben wir das heute sehr, sehr souverän gemacht und das freut mich.
Am Ende darf sich die DHB-Auswahl über ein 43:14 und den höchsten deutschen WM-Auftaktsieg seit 63 Jahren freuen.
Glatter Sieg also für Deutschland. Europameister Spanien und der EM-Zweite Kroatien haben dagegen nur mit Mühe einen Fehlstart abgewendet. Die Spanier kamen in der Gruppe B beim 29:29 gegen Brasilien zu einem glücklichen Remis. Die Kroaten in der Gruppe C beim ebenso 29:29 gegen Japan ebenfalls ein Unentschieden. Seit gut 5 Jahren ist Doping in Deutschland ein Straftatbestand. Heute nun ist der erste spektakuläre Prozess auf dieser Grundlage zu Ende gegangen, der nach der Operation Aderlass um den Erfurter Arzt Marc Schmidt. Das Urteil gegen ihn: 4 Jahre und 10 Monate Gefängnis. Aus München, Frank Hollmann.
Die Richterin wurde in ihrer Urteilsbegründung deutlich, sprach von Skrupellosigkeit und krimineller Energie. Seine eigenen Dopinginteressen seien Marc Schmidt wichtiger gewesen als die Allgemeinheit. Und sie sprach von einem Menschenexperiment. Der Erfurter Arzt hatte einer österreichischen Sportlerin ein Mittel verabreicht, das für Menschen nicht zugelassen ist und mit dem er keine Erfahrung hatte. Die Folge: starke Nebenwirkungen. Auch deshalb das Strafmaß. Fast 5 Jahre Freiheitsstrafe, 3 Jahre Berufsverbot und fast 160.000 Euro Geldstrafe. Auch die 4 Helfer von Marc Schmidt wurden verurteilt. Insgesamt 24 Einzelfälle listet die Begründung auf. Gedopt wurde bei zig Großveranstaltungen, zum Beispiel bei Welt- und Europameisterschaften, bei Olympischen Spielen und der Tour de France. Die Rede ist von Sportlern aus 8 Ländern, aus Disziplinen wie Langlauf, Biathlon, Eisschnelllauf, Leichtathletik und Radsport. In einer ersten Stellungnahme begrüßte DOSB-Präsident Alfons Hörmann das Urteil als wichtiges Signal an den Weltsport.
Deshalb denke ich, ist das schon eine harte, eine drakonische Strafe und damit ein wichtiges und richtiges Signal auch an all diejenigen, die den Fairplay-Gedanken im Sport nicht respektieren.
Es war der erste große Dopingprozess, seitdem das Anti-Doping-Gesetz Ende 2015 in Deutschland in Kraft getreten war. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Eine Woche hat die Verteidigung Zeit, Revision einzulegen.
Seit 4 Jahren wartet die deutsche Biathlon-Staffel der Männer auf einen Sieg. Beim Heimweltcup in Oberhof sind es sogar schon 10. Heute hätte es endlich wieder klappen können. Aber dann, Thomas Kunze.
Es wird eine Zeit dauern, ehe Schlussläufer Philipp Horn dieses Staffelrennen von Oberhof verdaut und aufgearbeitet hat. Der junge Thüringer bekam von seinen Teamkollegen Erik Lesser, Benedikt Doll und Arndt Peiffer die Führung mit auf den Weg, weil alle 3 stabil schossen und bei leichtem Schneefall und Wind auch noch schnell liefen. Dann der letzte Wechsel und wenig später das Liegenschießen von Philipp Horn. Und irgendwie wollte keine Scheibe umfallen. Das Trefferbild zeigte eine klare Verlagerung nach links. Horn aber reagierte nicht an seiner Waffe und so kamen 3 Strafrunden zustande. Die kosteten nicht nur die Führung, sondern auch noch das Podest. Hinzu kamen dann noch 2 weitere Nachlader im Stehendanschlag und so musste die deutsche Mannschaft sogar noch Russland passieren lassen. Endergebnis enttäuschend, Platz 5. Der Sieg ging souverän an Frankreich vor Norwegen und Italien.
Der Eishockey-Weltverband hat ein Problem, die WM in Mai. Und dieses Problem heißt ausnahmsweise nicht Corona, denn die WM soll eigentlich in Riga in Lettland und in Minsk in Weißrussland ausgetragen werden. Aber in Weißrussland herrscht derzeit ein Unrechtsregime. Deshalb fordern viele, da darf man kein solches Turnier austragen. Jetzt hat der Vorsitzende des Weltverbandes, René Fassel, Robert Kempe im Interview Auskunft gegeben.
Er kenne Lukaschenko schon seit über 30 Jahren und habe auch schon mit ihm Eishockey gespielt, erklärt der Präsident der Internationalen Eishockey-Föderation René Fassel die herzlich wirkenden Umarmungen mit dem belarussischen Diktator. Im Interview mit der ARD Sportschau verteidigt Fassel die Reise, es sei darum gegangen, die WM zu retten.
Mit diesen Bildern von dieser Umarmung, die im Osten sehr üblich ist seit vielen Jahren und besonders unter Leuten aus meiner Generation und seiner Generation, ich würde sagen, dass so eine Umarmung gleich einem Handschlag ist. Und dann diese Shitstorm hat natürlich dann alles wieder in Frage gestellt.
Trotz großen Drucks hat der Weltverband Belarus bisher nicht die WM entzogen, obwohl Machthaber Lukaschenko rigoros gegen sein eigenes Volk vorgeht. Eine schon im Dezember geplante Reise musste Fassel, der seit 1994 Präsident des Weltverbandes ist, wegen einer Covid-19-Infektion absagen. Experten hatten Fassel vor der Reise nach Belarus gewarnt. Der wehrt sich dagegen, naiv gehandelt zu haben.
Wir waren nicht da, noch einmal, um mit Präsident Lukaschenko Wodka zu trinken und irgendwie zu feiern. Wir wollten diese Chance nutzen, mit einem kleinen Prozentsatz vielleicht etwas zu erreichen, wo wir vielleicht eine Änderung, wenigstens einen Dialog zwischen der Opposition und der Regierung von Belarus verschnellen können.
Neben organisatorischen Punkten habe man Infektionsschutzmaßnahmen besprochen, aber auch die politische Situation im Land habe man diskutiert. Lukaschenko, so Fassel, hätte sich offen und dialogbereit gezeigt.
Noch einmal, wie kann ein internationaler Eishockeyverband wie wir etwas politisch fordern von Präsident Lukaschenko? Sicher nichts. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Es ist nur ein Teil der Sicherheit. Die Sicherheit muss ein Bestandteil der WM sein. Wir können ja nicht erlauben, dass da Tausende von Demonstranten während einem Eishockeyspiel da sind. Das geht ja nicht, oder?
Durch die Kritik und den Druck der letzten Tage ist aber auch Fassel zu der Einsicht gelangt, dass der Verband nur schwer an einer WM in Belarus festhalten kann.
Ich muss es sagen, ich könnte fast sagen, es muss ein Wunder geschehen.
In den nächsten Tagen will der Verband endlich eine Entscheidung verkünden.
Und beim Skeleton-Weltcup in St. Moritz haben Alexander Gassner und Tina Herrmann heute Siege gefeiert. Das war Sport aktuell mit Tobias Oehlmeier. Ihnen eine gute Nacht.